Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute an so einem schönen Tag gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und es ist schön, dass wir so viele Dinge gehört haben, die uns begeistern. Ja, Insa, du hast uns die Wahl, die Möglichkeit, dass wir Leute, die für etwas einstehen, wählen können, genannt. Das ist etwas, worüber wir begeistert sein dürfen. Und Pascal hat uns Dinge genannt wie Fußball, Bier war es und Glaube. Fleisch geht zum Bier irgendwie noch dazu, finde ich, das passt so, also geht nicht ohne, je nach persönlichen Vorlieben. Wie auch immer, man kann sich über viele Dinge begeistern. Wofür bist du begeistert? Bei mir sind es, wie wahrscheinlich bei jedem von euch, auch ganz verschiedene Dinge. Ich nenne mal eins, ich segel gern, ich bin gerne auf dem Wasser unterwegs, kommt nachher auch vor, deswegen erwähne ich es hier. Und etwas, was mich begeistert an der Bibel, um den Bogen zur Predigt zu kriegen, das ist diese Vielfalt an Texten, die wir in der Bibel haben. Ja, da haben wir auf der einen Seite Texte, die Geschichtsbücher sind oder die Gesetze beinhalten. Wir haben aber auch so etwas wie so einen Mythos, wie die Geschichten von Gottessöhnen und Riesen, die nicht weiter ausgeführt werden. Dann haben wir die Evangelien, die Lehrbriefe, daneben Prophetie und auch die Dichtungen wie Psalmen oder das Hohelied. Aber was ich besonders interessant finde in der Bibel, das sind Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann. Menschen, denen man sich nahe fühlen kann und deren Gedanken man, erahnen kann. Das ist natürlich sehr schwierig. Wahrscheinlich könnt ihr schon bei eurem Sitznachbarn hier in den Reihen nicht erahnen, was er oder sie gerade denkt. Und umso schwieriger ist das natürlich beim 2.000-3.000 Jahre alten Text aus einer ganz anderen Kultur. Aber es ist ja auch die Bibel und da kann so eine Annäherung gelingen. Und wie schon verraten oder gespoilert wurde, die Person, der wir heute gemeinsam zusammen so ein bisschen in den Kopf schauen wollen, das ist Petrus. Und ich würde gerne einfach damit anfangen, wie seine Lebenssituation war. Einfach deswegen, weiß ich, wie es euch geht, aber ich habe mir nie so richtig große Gedanken gemacht um Petrus. Der war halt da, der ist Jesus nachgefolgt, steht in der Bibel, hat ein paar Sachen erlebt. Und ich habe beim Kindergottesdienst, seit Kindergottesdienstzeiten alle schon mal gehört. Und wenn man das so zusammenfasst, könnte man denken, na, das ist so ein Art Aussteiger, der sein Leben aufgegeben hat, sein bisheriges, sein zweites Hemd weggegeben hat und sein Leben mit Jesus in Armut auf der Straße verbracht hat. Aber das Bild entspricht nicht so der Realität der Geschichten über Petrus, wenn man die so zusammennimmt. Und es entspricht auch nicht dem, was jetzt Historiker herausgefunden haben über die Lebensrealität in Galiläa vor 2000 Jahren. Und da möchte ich kurz einsteigen, wie diese Lebensrealität in Kapernaum, wo Petrus herkam, halt damals so war. Petrus lebte da mit seiner Familie als Fischer. Und Fischer, das heißt nicht, dass er ein Angler war, der von dessen Fang es dann irgendwie abhing, ob die Familie abends satt war oder hungern musste. Er hatte mindestens ein Boot mit Platz für mehr als 12 Personen. Und auch nach der Berufung als Jünger ist das Boot weiter im Einsatz gewesen, wahrscheinlich in so einer Art Familienbetrieb. Und es war ein Betrieb, könnte man vielleicht sagen, der eher dem ähnelt, wie wir das heute an der Nordsee von Fischkuttern kennen, ja, wo nachts wird gefischt und dann, wenn das die Fischer an Land kommen, wird das Ganze auf dem LKW geladen und kommt in die Fischfabrik. Und das war so ein bisschen auch damals schon so. Es gibt historische Zeugnisse darüber und ich glaube, man hat es auch ausgegraben, tatsächlich sowas wie eine Fischfabrik, so eine Großpökelei, wo Fische haltbar gemacht worden, als Produkte weiterverarbeitet worden sind und ins Ausland exportiert worden sind. Das war eine ganz fruchtbare Gegend in der Zeit von Jesus, damals zumindest Teile von diesem Land Genezareth, was sich an den See anschließt. Und es gab damals so eine Art Wirtschaftswachstum, kann man auch sagen. Handwerk, Handel haben den Alltag geprägt und es gab Exporte ins Ausland, wurden Dinge produziert. Und direkt neben Kapernaum oder durch Kapernaum durch ging auch so eine Handelsroute, die Via Maris, die Ägypten verbunden hat mit den Ländern im Norden, Mesopotamien, Kleinasien. Das heißt, es waren also immer Händler unterwegs in der Gegend. Man war Fremde gewohnt. Es gab Herbergen für die Leute, Garküchen, sowas wie McDonald's letztlich. Und bezogen auf unsere Gegend könnte man das wirklich so übertragen, dass Petrus jetzt nicht irgendwie so als Bauernhelfer irgendwo am Rande der Zivilisation lebte, sondern halt eben mittendrin, vielleicht neben einer Autobahn, im Industriegebiet, wo er Teil der Mittelschicht war und mitten im Leben stand. Und sein Haus in Kapernaum, das war dann auch sozusagen die Homebase, würden wir vielleicht heute auf Englisch sagen, von Jesus und den Jüngern zu der Zeit, wo Jesus gewirkt hat. Und danach hat man Ausgrabungen gefunden, aus denen man geschlossen hat, dass es danach auch so eine Art Gemeindezentrum für die ersten Christen gewesen ist. Aber Petrus war auch ein Mensch mit Sorgen, wie wir sie heute auch haben. Mit wirtschaftlichen Sorgen, in dem Fall Fangprobleme mitunter oder gesundheitlichen Problemen. Es wird von der Heilung seiner kranken Schwiegermutter berichtet. Wahrscheinlich war er nicht sonderlich gebildet. Die Bibel sagt jetzt nichts Großes darüber. Worüber sie was sagt, ist, dass er so einen galiläischen Dialekt hatte, mit dem er aufgefallen ist. Wahrscheinlich war in den gebildeten Kreisen in Jerusalem da so ein bisschen als Hinterwäldler verachtet. Aber man muss sagen, er war ein patenter, lebenstüchtiger Mensch, eine Person mitten im Leben. Und er konnte sich auch einfach leisten, seinen Betrieb, oder er konnte es organisieren, vielleicht nicht leisten, aber er konnte es organisieren, seinen Betrieb der Familie zu überlassen und mit Jesus durchs Land zu ziehen. Da gibt es ganz viele biblische Geschichten über ihn. Wahrscheinlich kennt er die meisten auch. Seine Berufung, wo er Jesus nachfolgt, seine Erkenntnis der Identität Jesus, Geschichten vom Mut, Geschichten vom Zögern. Petrus ist der Christusbekenner und der Christusverleugner in einer Person. Ein Mensch mit vielen Rollen. Und vielleicht macht es das einfacher, dass wir uns mit ihm identifizieren können. Und ich würde gerne heute als Bibeltext für die Predigt den Text nehmen, der Petrus ganz gut charakterisiert, nämlich die Geschichte, wie er im Sturm auf dem Wasser wandelt aus Matthäus 14. Das lesen wir jetzt gemeinsam. Ich lese es einmal vor. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich springe dann nochmal an den, klappt mit dem Ding. Genau, an den Anfang. Wo setzt diese Geschichte ein? Diese Geschichte, was direkt davor ist, war die Speisung der 5000, wo Jesus in einer einsamen Gegend 5000 Männer plus Frauen und Kindern gepredigt hat, Kranke geheilt hat, mit ihnen den ganzen Tag verbracht hat, bis spät in den Abend hinein und da eben auch dieses Speisewunder verbracht hat, dass diese 5000 Menschen satt geworden sind. Ich weiß nicht, wie es Jesus nach diesem vollgepackten Tag ging, ob er fix und fertig war. Die Jünger waren es bestimmt und Jesus hat sie schon mal weggeschickt, ihm voraus, und er wollte nach diesem so intensiven Tag die Nacht allein mit Gott verbringen im Gebet. Die Jünger sind jetzt nun nachts allein im Boot unterwegs. Das ist für sie eigentlich kein Problem, denn für viele von ihnen war so der normale Joballtag eigentlich, das zu tun. Aber es gab eine ganz besondere Wettersituation, von der berichtet wird, die ich so interpretiere, dass der Wind sich gedreht hat und gegen die Wellen geht. Wind gegen Wellen. Und das ist eine Konstellation. Wer auf dem Meer unterwegs ist, der weiß das, so wie ich das eben manchmal auch bin. Ich habe das also in einem größeren Boot, in nicht so großem Ausmaß allerdings, durchaus auch schon erlebt. Dann wird es sehr kappelig auf dem Meer. Die Wellen werden sehr steil, sie brechen sich und ein kleines Boot, wie wahrscheinlich dieses Fischerboot ein kleineres Boot war, kann da leicht in eine ernste Gefahr geraten. Und die Jünger verbringen die ganze Nacht damit, das Boot auf Kurs zu halten, gegen die Wellen zu kämpfen. Sie sind in Not. Aus einem Paralleltext in Johannes 6, da lesen wir, dass sie ungefähr 5 Kilometer weit gekommen sind, also bereits mitten auf dem See gewesen sind. Ja, jetzt um das besser und besser zu sich vorstellen zu können, wo das vielleicht gewesen sein könnte, ganz genau wissen wir es natürlich nicht, habe ich einfach mal Bilder mitgebracht, wie das ausgesehen haben könnte. Und zwar zeigt das einen Ausgrabungsort der Stadt Hippos, die man vor einigen Jahren ausgegraben hat. Und da hat man Mosaiken gefunden von eben diesem Speisewunder, von dem ich eben gerade erzählt habe. Und es gibt Leute, Historiker, die davon ausgehen, dass das der Ort gewesen sein konnte, wo dieses Speisewunder stattgefunden hat und wo die Jünger danach eben mit dem Boot losgefahren sind. Man sieht da hinten im Hintergrund den See Genezareth. Kapernaum ist so ein bisschen hinter den Ginsterbüschen rechts. Da sind die also nachts wahrscheinlich rübergefahren, wenn es denn so dieser Ort war. So sieht das Ganze von unten aus. Dieser Ort lag oben auf dem Berg und da kann man sich vielleicht vorstellen, auch wenn es ein anderer Berg war, wird ähnlich ausgesehen haben, dass vielleicht Jesus so auf irgendeiner Anhöhe stand, die Menschen darunter und ihnen eben gelauscht haben. Und ich habe das Ganze noch eine Stufe weitergetrieben, Google Maps befragt, ja. Was tut man heutzutage, wenn man sich die Sachen angucken will? Dieser Ort Hippos, der lag ungefähr da unten rechts, wo wir sehen. Das sind diese 5 Kilometer etwa, von denen Johannes berichtet, und Kapernaum ist da oben. So könnte es gewesen sein, ja. Also nur als Möglichkeit, sich das vorzustellen. Ich gehe mal wieder zurück zum Bibeltext. So, und kurz vor der Dämmerung des Morgens, die 4. Nachtwache, kommt nun endlich Jesus. Und die Jünger sind völlig übernächtigt von dem anstrengenden Tag und der Nacht voller Furcht und Kampf. Und sie erkennen ihn nicht. Sie erhalten ihn für ein Gespenst. Vielleicht aufgrund vom Aberglauben, der damals vorherrschte, dass man gedacht hat, nachts auf dem See, da kommen die Geister der Verstorbenen, die toten Seelen wandern dort. Man kann sich natürlich im Gegensatz auch fragen, was die Jünger eigentlich erwartet haben, wie Jesus nach Hause kommen wollten. Also jetzt, die Karte ist jetzt doch schon weg. Wenn man da außen rum joggen würde, das sind ungefähr, ist ein Halbmarathon, ja. Und dazwischen ist ein Gebirge und ein Sumpf. Das wäre also jetzt keine einfache, das wäre auch schon ein Wunder gewesen, ja. Also dann am nächsten Morgen in Kapernaum zu sein, ohne dieses Boot. Aber wir wissen nicht, was Jesus vorhatte. Ja, wir wissen natürlich noch nicht mal, ob es wirklich genau an diesem Ort war. Vielleicht nochmal ein Rückblick auf diese Speisewunder. Aus Johannes 6 gibt es den Paralleltext, wo geschrieben wird, dass die Menge der Menschen so begeistert war von Jesus, dass sie ihn zum König krönen wollten. Und Jesus da diese aufgeheizte Stimmung ein bisschen beruhigen wollte. Das könnte natürlich auch der Grund gewesen sein, warum er die Jünger da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen wollte. Was wir aber auf jeden Fall sicher sehen können in diesem Text, ist, dass die Jünger in einer Grenzsituation waren. Sie waren allein ohne Jesus in einer existenziellen Not. Vielleicht hat Jesus sie da hinhaben wollen, vielleicht doch nicht, das wissen wir nicht so genau. Aber wir wissen, er ist ihnen in dieser Not begegnet. Und damit das funktioniert, muss er sich zu erkennen geben. Und Petrus, der lässt sich darauf ein, mit eben dieser einen Bedingung. Und nun passiert das Wunder. Petrus glaubt den Worten von Jesus, er steigt aus und er kann auf dem Wasser laufen wie Jesus. Aber er kann es halt eben nur mit Jesus tun. Als seine menschliche Angst und sein ganzes Fachwissen als Fischer über die Situation, die Oberhand gewinnen, da geht er unter. Und erst im direkten Kontakt mit Jesus kann er wieder Fuß fassen und mit Jesus zurück den Weg ins Boot finden. Ob Jesus mit ihm schimpft, wenn er ihn Kleingläubigen nennt, also ich finde, sich nachts bei Sturm aus dem Boot in eine nicht hundertprozentig sichere Situation zu wagen, das ist schon extrem mutig. Aber auf jeden Fall, aus Jesu Verhalten sprechen Liebe und er rettet Petrus. Das können wir auf jeden Fall daraus sehen. Und dann endet es mit dem Ausruf, du bist wahrhaftig Gottes Sohn und der Wind, der legt sich. Das ist ein doppeltes Wunder. Die existenzielle Not ist weg und die Jünger erkennen Jesus als Person und in seiner Rolle als Gottes Sohn. Als das dann verbracht ist, fahren sie weiter nach Kapernaum ins Land Genezareth, in den Alltag hinein. Und was bedeutet diese Geschichte für Petrus, möchte ich zunächst fragen. Ja, was man festhalten kann, ist, Petrus steigt aus. Das ist auf jeden Fall der ganz große Schritt, den dieser Text beschreibt. Er hat sich ja schon vorher von Jesus aus seinem Alltag rufen lassen, ist ausgestiegen aus dem Alltag als Jünger. Und auch hier lässt er sich rufen aus dem Boot heraus. Er wagt das Neue, den Aufbruch. Wenn Petrus Jesus nur so ganz gut gefunden hätte, ihn vielleicht als einen Ratgeber oder Mentor akzeptiert hätte, wenn er, sagen wir mal, seine emotionalen Ausbrüche etwas gemäßigt hätte, mehr in die Synagoge gegangen wäre, die Gesetze besser eingehalten hätte, dann wäre vielleicht später ein Synagogenvorstand geworden, besserer Fischer, besserer Familienvater, aber allein 100 Jahre später hätte man ihn komplett vergessen und niemand würde sich mehr an ihn erinnern. Ich denke, weitermachen wie bisher, das endet selten etwas Großem, in etwas Neuem. Das ist nur durch Hingabe und Ausstieg möglich. Das können wir da von Petrus lernen. Und das Zweite, was da deutlich rausspricht, das ist die Erkenntnis. Du bist Gottes Sohn, wahrhaftig. Die Frage ist natürlich, haben die Jünger das nicht schon längst gewusst? Ja, das habe ich mich immer wieder gefragt, wenn man die Bibel liest, weil diese Frage wird sehr oft gestellt, die wird den Jüngern gestellt, die wird aber auch so gefragt, so reflektierend, was sagen die Leute, wer ich bin, wofür halten sie mich? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ging da so eine Handelsstraße durch Kapernaum und den See entlang an der Westseite nach unten. Das war eine richtig multikulturelle Umgebung, kann man sagen, denn das Reich von König David, wo die Juden geeint waren, das war schon lange zerfallen. Die Römer herrschten und unter ihnen die Familie Herodes mit verschiedenen Fürstentümern, deswegen auch die Geschichten von Zollgrenzen und den Zöllnern, die da saßen und Geld kassiert haben. Also um Jesus herum waren nicht nur schriftgelehrte Juden, sondern Menschen ganz verschiedener Kulturen, ganz verschiedener Religionen auch. Und diese Leute, die haben sich nicht unbedingt nur an dem orientiert, was in Jerusalem gesagt worden ist, sondern die haben sich einfach auch orientiert an Rom oder an Tyrus, der Stadt der Phönizier, einer großen Handelsstadt. Genauso wie die Menschen um uns herum nicht immer unbedingt nur auf Berlin schauen, was man da gesagt wird. Sie schauen, muss man sagen, durchaus auch nach Moskau oder Ankara. Und die Jünger waren bestimmt nicht frei von diesen kulturellen Einflüssen. Ja, also die hatten ja vielleicht einen Nachbarn, der ihnen mit ihnen darüber gesprochen hat und die kannten diese Sachen. Ja, und die Frage, was sagen die Leute, wer ich bin, die dient also auch der kulturellen, religiösen Verortung des Gegenübers zunächst mal, kann man sagen. Wobei Jesus natürlich auch Leute außerhalb vom Judentum begeistert hat, wie zum Beispiel den Hauptmann von Kapernaum. Ich möchte euch einfach mal einladen zu einem Experiment. Ja, also wir können natürlich diese Frage, wer ist Jesus, die kann man natürlich auch stellen, aber wenn man vielleicht einfach mal die Leute fragt, auf der Straße oder bei der Arbeit, was denkst du über den Gaza-Krieg? Das ist so ein bisschen wie in Wespennest stechen. Ja? Also da werden die Leute nicht so, naja, je nachdem, wie sie drauf sind, werden sie gerne antworten oder nicht gerne antworten. Aber ihr werdet garantiert, wenn die Leute ernsthaft antworten, den religiösen, kulturellen Hintergrund dieser Leute erfahren. Und so ähnlich wird wahrscheinlich auch diese Frage, wer bin ich, damals gewesen sein. Ja? Denn die einen, Jesus, ja, war ein Promi und die Leute wollten was von ihm. Ja? Die einen, die wollten die Befreiung von den Römern oder vielleicht wenigstens ein bisschen Steuern sparen. Andere wollten, dass die jüdische Theologie, das jüdische Reich, israelische Reich wieder hochkommt. Sie wollten persönliche Befreiung, vielleicht Heilung von Krankheit. Aber wichtiger noch als dieses Äußere, als diese ja, Verortung, diese politische, würde man vielleicht sagen, kulturelle, ist natürlich das Innere. Hast du begriffen, wer ich bin? Hast du eine Beziehung zu mir? Und dieses Verstehen, wer Jesus ist, dass er Gottes Sohn ist und was das eigentlich bedeutet, die hat sehr lange gedauert bei den Jüngern. Und Petrus war einer der Ersten, der das begriffen hat, dass Jesus Gottes Sohn ist, so wie er in dieser Geschichte eben erlebt hat, dass er mit Jesus auf dem Wasser laufen kann. Vielleicht ist deshalb auch gar nicht Mut so unbedingt seine Stärke, denn er pendelt eigentlich im Allgemeinen so ein bisschen zwischen Angst auf der einen Seite und Mut auf der anderen Seite, zwischen begeisterter Hingabe auf der einen Seite und Verleugnung auf der anderen Seite. Ich glaube, seine Stärke ist es eher, dass er Jesus und sein Rufen auch im Sturm erkennen kann, dass er sich an ihm ausrichten kann. So kommt er aus der Not des Ertrinkens hin zur Rettung durch Jesus und später zur Erkenntnis von Jesus. Und später wird Petrus von Jesus als Fels für die Gemeinde berufen, obwohl Jesus schon weiß, schon von Anfang an, dass Petrus eher ein sehr schwankender Felsen ist, dass er ihn verleugnen wird. Aber Jesus vergibt ihm, weil er weiß, dass Petrus ihn liebt und diese Sünde bereut, um Vergebung bittet. Und so wächst Petrus innerlich weiter in der Gemeinschaft mit Jesus, vor dieser Geschichte, in dieser Geschichte, nach dieser Geschichte. Er begegnet Jesus nach der Auferstehung als einer der Ersten. Er war es, der an Pfingsten gepredigt hat, als das Pfingstwunder geschehen ist. Er hat die Gründung der Kirche als Menschenfischer vorangetrieben, war Leiter der Urgemeinde. Sein Weg, der begann als relativ einfacher Fischer in Kapernaum und ging dann weiter eben zu diesen Gemeindeleitungsdiensten, aber auch Reisen nach Caesarea und Städte wie Antiochien, wo er gepredigt hat. Und dann verliert sich seine Spur irgendwann im Unbekannten. Es gibt sehr viele Legenden, Mutmaßungen, aber genau wissen tun wir es nicht. Wahrscheinlich ist er später den Märtyrertod gestorben. Das wird ihm jedenfalls prophezeit. Vielleicht war es seine Herkunft, die ihm geholfen hat, diesen Weg zu gehen. Denn als Fischer hatte er bestimmt von Anfang an sehr feines Gespür dafür, was tragfähig ist in seinem Leben. Aber auf Petrus zu schauen, ist natürlich nicht unbedingt ein Selbstzweck. Ja? Also Petrus ist eine interessante Persönlichkeit, aber interessanter ist natürlich, was können wir von ihm lernen, was können wir mitnehmen. Als Protestanten sehen wir Petrus natürlich jetzt nicht unbedingt als den ewigen Kirchenvater mit einem Unfehlbarkeitsanspruch. Aber Petrus wurde von Jesus herausgerufen auf eine besondere Weise, so auch jeder einzelne von uns von Jesus auf eine besondere Weise herausgerufen ist. Und deswegen glaube ich, kann es sich lohnen, von Petrus zu lernen, wie geht man mit solchen Berufungen um oder überhaupt erstmal, wie erkennt man diese Berufung, wie nimmt man sie wahr? Und gerade wenn du ein engagierter Christ so mitten im Leben bist, denke ich, ist Petrus eine Person, die dir ein Vorbild sein kann. Nochmal vielleicht das Erste, was heraussticht bei Petrus, das war halt eben, dass er sich auf Neues eingelassen hat, all in gegangen ist, wie wir heute vielleicht sagen würden, dass er Altes hinter sich gelassen hat. Und der Punkt ist, das Alte muss ja nicht schlecht gewesen sein. Ja? Sein Fischereibetrieb lief er wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und generell, wenn man was Altes hinter sich lässt, dann schmerzt das mitunter, weil es ja eben nicht unbedingt etwas Kaputtes gewesen sein muss. Wir renovieren unser Gemeindehaus und unser Gemeindehaus ist ja durchaus noch ein bisschen schön, kann man sagen. Es ist ja keine Bruchbude, es ist keine Baracke. Oder wie ist es, wenn wir vielleicht unsere Gottesdienstkonzepte ändern? Nehmen wir es dann in Kauf, wenn wir wissen, naja, es gibt vielleicht Leute, denen es nicht gefällt und dann werden wir verzagt darüber. Aber wir sehen vielleicht nicht die 100 Leute, die wir stattdessen erreichen können, wenn wir bestimmte Dinge in den Gottesdiensten ändern, am Konzept, an der Durchführung. Aber vielleicht werden wir ja auch nur diese Leute bekommen. Wir wissen es ja natürlich nicht, nicht? Also so wie Petrus sich eingelassen hat, darauf auf das Wasser zu treten oder Jesus nachzufolgen, wissen wir in Entscheidungen, die wir treffen, ja natürlich auch nicht genau, was passieren wird. Das ist etwas, was in der Wirtschaft eigentlich auch so gang und gäbe ist, wenn sich Dinge ändern. Innovators Dilemma nennt man das, wenn da vielleicht nur auch technische oder sonstige Umwälzungen dabei sind. Wenn wir radikale Änderungen machen in einem Betrieb, dann ist das schwer, weil es dem Betrieb zunächst mal schadet. Ja, wenn man etwas, ein Produkt, was vielleicht eigentlich momentan ganz gut läuft, indem man sagt, Geld verdient, aufgibt oder zumindest runterfährt, dann hat man eine Umsatzeinbuße und man weiß nicht, ob das Versprechen, was das neue Produkt oder ja, der neue Service oder was auch immer man eben anbietet, später wirklich diese Rendite bringen wird, die man vorher gehabt hat. Das heißt, es entsteht eine Durststrecke, die man überwinden muss, ohne dass man sehen kann, ob der Erfolg überhaupt kommen wird. Das ist in der Wirtschaft so und das ist auch bei unserem Leben als Christ durchaus so oder zumindest als Gemeinde, wenn man eine Entscheidung trifft, etwas zu tun. Petrus hatte auch einen ganz hohen Preis zu bezahlen. Ja, zunächst mal weniger Familienleben war ein Preis, finanzielle Einbußen und wie schon gesagt, wahrscheinlich hat er am Ende mit dem Leben bezahlt als Märtyrer. Trotzdem kann man sagen, wer mit Jesus etwas erleben will, der muss aus dem Boot des Gewohnten, aus der scheinbaren Sicherheit aussteigen, auch wenn das Alte nicht unbedingt ganz böse oder erfolglos war. Das können wir von Petrus lernen. Und vielleicht sind die Persönlichkeiten wie Petrus, die so Unternehmer sind, pragmatisch, mitten im Leben, gut organisieren und anpacken können, da auch von Vorteil. Wir hatten vorhin die Einladung gesehen, 150 Jahre FEG und eine Person, die die FEG gegründet oder maßgeblich mitgegründet hat, war Hermann Graf. Auch er war ein Unternehmer und hat sich gemeinsam mit einem Kreis von Mitchristen aus der Kirche herausgelöst, wo ja auch nicht alles schlecht war. Ja, es waren durchaus auch fromme Christen daneben, aber weil sie eben wir haben das am Dienstag gelernt mit dem Abendmahl, nicht? Also das Abendmahl eben ein wichtiger Punkt für sie war, wo sie gesagt haben, hier wollen wir etwas Neues beginnen und darum sitzen wir jetzt eben auch hier in diesem Raum, weil das damals stattgefunden hat. Petrus steht aber auch für das Schwanken zwischen Stärke und Schwäche. Sein Mut, der resultiert aus überwundener Angst, kann man sagen, aus einem Vertrauen, aus einer Begeisterung und dann folgt doch wieder ein Rückfall zurück in die Angst oder sogar in die Verleugnung. Seiner theologischen Erkenntnis, dem Highlight, folgt die Sünde. Und vielleicht ist das wirklich sogar die Natur von uns Menschen, wie wir halt gemacht sind, dass unsere größte Stärke direkt irgendwie auch so korrespondiert mit unserer größten Schwäche, so wie vielleicht ein ganz besonders bewunderter, selbstloser Helfer vielleicht auch zum Umklammern oder zum Kontrollieren neigen kann. Oder ein mitreißender Leiter, dem alle gerne folgen, vielleicht auch die Meinung von anderen unterdrückt, was der Gemeinschaft auch nicht hilft. Oder wie ein begnadeter Mensch auf der Bühne Musik machend oder was auch immer tuend, nur Selbstbestätigung sucht. Ich bin bei der Vorbereitung dieser Predigt nochmal gestoßen auf Vorwürfe von sexuellem Missbrauch. Und zwar jetzt nicht gegen die katholische Kirche, auch nicht gegen die evangelische Kirche, sondern gegen einen evangelikalen Evangelisten, den ich vielleicht nicht ganz persönlich, aber zumindest aus meiner Zeit als Student kenne, der damals auch so eine Art, er ist schon gestorben, so eine Art Menschenfischer war, kann man sagen. Ja, es war jemand mitten im Leben, mitten im Glauben verheiratet mit Familie. Er war für viele ein Glaubensvater, hat eine Kommunität gegründet, er war ein Mentor, ein Vorbild und hat wirklich mitreißend gepredigt bei uns in der SMD in Göttingen auch. Und da kann man vielleicht sagen, dass man kann glaube ich nicht sagen, dass er das geheuchelt hat. Ich glaube, dass er wirklich ernsthaft mit Jesus unterwegs war und für Jesus gebrannt hat. Aber seine Lichtseite, eben ein Menschenfischer zu sein, Leute zu Jesus zu bringen, etwas zu erreichen für Jesus, hatte eben auch diese dunkle Seite, wo er halt eben seinen persönlichen Eigennutz, seine persönliche Neigung mit ins Spiel gebracht hat. So wie auch Petrus seine Schattenseiten hatte, wie eben impulsive Ausbrüche, wie er dem Knecht das Ohr abgeschlagen hat, vielleicht in der Hoffnung, er kann die Situation mit der Kreuzigung so einfach lösen, die Verleugnung von Jesus. Wahrscheinlich wäre er auch intellektuell jetzt gar nicht in der Lage gewesen, so theologisch das Fundament des Christentums zu formulieren, dass das getragen hätte. Dazu hat er Paulus gebraucht, die Zusammenarbeit. Und diese beiden haben dann eben später auch zusammengearbeitet und sich aber auch aneinander gerieben. Und diese Schwächen in der Zeit, denen ist er eben sich bewusst geworden im Kontakt mit Jesus. Und das ist auch das, was wir brauchen, eine Korrektur getragen vom Glauben an Jesus, eine Korrektur, eine Ergänzung durch unsere Mitchristen. Gerade dieses Missbrauchsbeispiel zeigt, dass niemand ganz allein, unanfechtbar in einer Machtposition dastehen sollte, sondern dass eben immer die Möglichkeit zu einer Kontrolle, zu einer Korrektur, zu einem liebevollen Miteinander da sein muss. Und dieses sich korrigieren lassen, das ist eine Stärke von Petrus, kann man sagen, weil die sich aus einer direkten, ja, physischen Kontakt mit Jesus, einer inneren Beziehung, aber auch eben einer physikalischen Beziehung, also physikalisch Quatsch, einer direkten lokalen Beziehung zu Jesus hat. Diesen direkten Kontakt haben wir natürlich nicht, wir haben nur diese innere Beziehung, aber auch die kann der Grundstein dafür sein, dass wir uns von Jesus berufen lassen. Bedingung ist, dass wir eben unsere Kraft aus Jesus schöpfen, so wie Petrus das in dieser Situation auf dem Wasser gemacht hat. Und dass auch wir uns unsere Sünden vergeben lassen, wie der leugnende Petrus das getan hat. Und trotzdem sind da weiter Stürme. Ja, wir lesen von dieser Sturmgeschichte und auch später im Leben von Petrus sind Stürme gekommen, wenn er wirklich dann auch Märtyrer war, eben die auch sein Leben bedeutet haben. Stürme im Dienst für Jesus, hervorgerufen durch eine äußere Bedrohung und eben auch durch ein inneres Schwanken zwischen Angst und Zuversicht. Und dieses Schwanken ist, glaube ich, auch etwas ganz Normales, persönlich sowohl als auch in einer Gemeinde. Denn nach einer guten Zeit, nach einem ganz tollen Erlebnis mit Jesus, einer tollen Predigt, Evangelisation, schönen Dingen, die einfach gekommen sind, da kommt eben oft eine Durststrecke, eine Krise. Es liegt vielleicht daran, dass man Glück nicht endlos auskosten und genießen kann. Oder weil es Widerstände gibt, die sich danach formieren, weil man innere Zweifel an dem hat, was man erlebt hat. Und dann kommen Fragen, wo die Reise nun hingehen soll, ob wir überhaupt das Richtige getan haben. Ich denke, dass Stürme etwas Gutes sind, denn sie bedeuten, dass etwas Existenzielles, etwas Wichtiges, etwas Großes passiert. Wenn wir nur vorm Fernseher sitzen würden, auf dem Sofa und unser Leben würde so an uns vorbeiziehen, dann würden wir diese Stürme nicht erleben. Die würden einfach draußen stattfinden, wir wären vor ihnen sicher. Aber in unserem Leben würde nichts passieren, es wäre uns das meiste einfach egal. Das heißt nicht, dass diese Stürme ungefährlich sind. Petrus, Angst vor den Wellen war begründet, er war sozusagen ja Fachmann für dieses Thema mit Wind und Wellen. Und er hat das in seiner Erfahrung durchaus richtig eingeschätzt. Und im Bibeltext hat Jesus die Situation durch ein Wunder gerettet, aber ich kann mir vorstellen, dass es für Petrus viel wichtiger war, dass Jesus dabei war, dass er sich auf ihn verlassen konnte und dass er eben eine Beziehung zu ihm haben konnte in dieser Not und Jesus ihn da getragen hat. Und dieses tiefe Vertrauen durch eine innere Beziehung zu Jesus, das wird auch uns in unseren Stürmen helfen, auch wenn vielleicht kein äußeres Wunder passiert. Und ich denke, wenn das passiert, dann kann auch in uns eine überwundene Angst oder eine durchlebte Krise in eine Stärke sich verwandeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr solche Stürme schon erlebt oder seid ihr vielleicht noch mittendrin? Vielleicht noch ein allerletzter Gedanke dazu. Petrus steht durchaus nicht nur für sich als Person, für sein Handeln, sondern er steht auch für die Kirche, wird oft gesagt. Ja, es gab danach eine Berufung, Matthäus 16, wo Petrus von Jesus als Fels berufen wird, auf dem Jesus die Gemeinde bauen will. Ja, Petrus steht für die Kirche irgendwie. Und dieses irgendwie ist sehr schwierig. Was bedeutet das? Ja, also ich hatte schon vorhin den ewigen Thron Petrus mit Unfehlbarkeitsanspruch erwähnt. Das glauben wir natürlich nicht. Aber trotzdem, glaube ich, kann man sagen, Petrus als Leiter der Urgemeinde, als jemand, der eben das Christentum maßgeblich in seiner Anfangszeit mitgeprägt hat, steht als seine Person durchaus einfach auch für die Kirche, für Gemeinden, so wie halt eben auch für unsere Gemeinde. Und ich glaube, dass viele der Verheißungen, die Petrus gegeben werden, einerseits uns als Person gelten können oder unsere Verheißungen können ähnlich sein, sage ich mal, und die unserer Gemeinde ebenfalls, weil wir als Gemeinde auch der Leib Christi sind. Wenn wir diese Sturmgeschichten von Petrus auf unsere Gemeinde übertragen, ja, dann sehen wir natürlich, oder wir wissen es auch so, ja, eine Gemeinde kann auch Stürme haben. Aufbruch kann sie haben, genauso wie Rückzug oder Krisen. Eine Gemeinde kann auch eine Verheißung empfangen oder für eine bestimmte Aufgabe berufen sein. Das ist so ein Wechselspiel zwischen uns persönlich als Christen und unserer Gemeinde. Wenn ein Sturm in uns ist, dann ist irgendwie auch unsere Gemeinde betroffen, sei es nur, weil wir vielleicht andere kriegen es mit und werden darauf reagieren. Oder wenn unsere Gemeinde zu etwas berufen ist, bedingt das ja natürlich auch, dass einzelne Menschen aus unserer Gemeinde das aufgreifen und dann eben auch erfüllen. Durch unsere innere Beziehung zu Jesus werden auch andere und damit die Gemeinde selbst gestärkt. Ja? Weil das hatte ich vorhin erwähnt, ja, es ist ja durchaus so, dass wir, wie in dem Missbrauchsbeispiel, eben sehr davon profitieren, dass wir einander vergeben können, dass wir einander beichten können, dass wir einander gemeinsam unsere Sünden vergeben bekommen können, so wollte ich sagen, und dass wir uns in unseren Gaben und Stärken ergänzen, damit wir eben dieser Leib Christi werden können. Lasst uns also persönlich und auch als Gemeinde aufbrechen und Altes zurücklassen, obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht erscheint, obwohl wir vielleicht Angst haben, dass dabei Stürme aufkommen werden. Denn Jesus, der wird uns hindurchtragen. Amen.